Professor Dieter Mack, jetzt aus Freiburg heute zu uns gekommen. Dann ist Max Riefe aus Lübeck gekommen, Projektleiter Neue Musik dort. Und wir haben Dr. Hubertus Dreier. Ich will möglichst alle Titel heute auch sagen. Hubertus arbeitet in Düsseldorf, vor allem dort auch in einem Projekt Improvisation. Und wir haben uns irgendwo jetzt eine Idee gebaut, dass wir langsam von Ligeti startend zu Dieter Mack kommen. Dieter Mack ist ein Spezialist für indonesische Musik, Komponist, Forscher, war viele Jahre und ist immer noch reisend nach Indonesien. Und wir werden dann langsam zu einer Interpretation von Max Riefer kommen, von einem Werk von Dieter. Das wäre sozusagen der erste Teil, der sich auf diese Antinomie oder diese Einflussnahme Ligeti Indonesien bezieht. Dann im zweiten Teil werden wir von mir ein Stück hören, das wird Hubertus dann spielen. Das ist ein Klavierstück aus der Zeit, wo George Ligeti seine ersten Etüden geschrieben hat, 1982 bis 85. Mein Stück kommt von 1985 und das bringt eine andere Schiene heute ins Spiel. Das ist nicht indonesisch, aber bezieht sich sehr auf mittelalterliche Musik, sehr auf sozusagen die Auseinandersetzung von George Ligeti mit dem auch außereuropäischen Denken, aber in einem Zwiegespräch mit europäischem Denken. Darauf kommen wir nachher zurück. Und ich denke, dass wir, das hat Dieter vorgeschlagen, einen kleinen Gesprächskreis heute familiär machen. Wir haben auch ein bewegliches Mikrofon. Stellen Sie also nachher einfach intensiv Fragen und das wird dann eine außerordentlich lebendige Aufzeichnung, denn wir zeichnen heute tatsächlich alles auf. Das wird ins Internet gestellt auf die Seite der Akademie. Und ich wünsche uns allen jetzt einen ganz schönen, lebendigen Abend, 19 Uhr, ja, ist schon Abend, mit Hubertus Dreier, beginnend mit einer Etüde, der siebten Etüde von George Ligeti. Sie hat einen ganz witzigen Namen. Sie heißt Galam Borong. Das heißt auf quasi ungarisch traurige Taube. Jetzt habe ich mich mit Dieter unterhalten. Es gibt verschiedene indonesische Wörter, die sich darauf beziehen. Galam klingt ein bisschen wie Gamelan, ein bisschen. Barong ist, du sagtest, der Bär aus der Mythologie. Und das ist im Sanskrit auch der Bär. Also Barong, der Bär. Borong, Max, kannst du mal kurz sagen, du hattest eine Idee, was Borong sogar heißt?
Dieter sagte, Borong ist das Gesamtsortiment.
In einem Handelshaus. Ich glaube aber nicht, dass er das gemeint hat.
Davon wusste er wahrscheinlich nichts. Also Galam Borong hören wir jetzt, ein quasi indonesischer Titel für die siebente Etüde von George Ligeti. Thank you. Du bist der Spezialist im deutschen Raum als Komponist, als Ethnomusikologe für diesen indonesisch-malaiischen Raum. Du reist praktisch jedes Jahr, fast mehrfach in den ganzen letzten Jahrzehnten dorthin, musizierst. Du bist selbst praktizierender Musiker an verschiedenen Instrumenten von dort. Ich wollte dich gerne fragen, wie denkst du über so ein Konzept von Ligeti? Ganztun, Leitern zu nehmen, gegeneinander zu stellen, einen quasi indonesischen Titel zu nehmen, ist da überhaupt noch etwas zu spüren von der Grundidee indonesischer Musik?
Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und das finde ich auch gut so, denn ich denke, alle Komponistinnen und Komponisten leben eigentlich immer von der Vielfalt der Eindrücke, die sie Zeit ihres Lebens sammeln. Und dann muss man versuchen, wenn man komponiert, das alles zur Seite zu schieben. Dann bleibt im Unbewussten natürlich einiges hängen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Ligeti vielleicht aus Gründen, die mir selbst gar nicht bekannt sind, plötzlich Assoziationen zu Gamelan-Musik hatte, die er gehört hatte, und daraus eine Idee entwickelte, die dann wiederum in seiner Realisation mit der Welt des Gamelan gar nichts zu tun hat. Genauso wie ja auch der Titel etwas verdreht erscheint. Man kann ihn so interpretieren, man kann ihn aber offensichtlich auch mit dieser ungarischen Bedeutung assoziieren. Also das lässt alles offen und vielleicht war das auch ein bisschen Sinn der Sache, dass diese Musik durch diese Verschiebung der beiden Skalen ja auch so eine Art Kaleidoskop-Effekt hat die ganze Zeit. Man hört, je nachdem wie man den Kopf dreht, hört man was anderes sozusagen. Ich habe das oft bei Steve Reich-Aufführungen auch erlebt, dass allein das Drehen des Kopfes schon wieder ein völlig anderes Pattern deutlich gemacht hat. Und das ist jetzt, nun komme ich an eine große Schwierigkeit. Das hat für mich mit Gamelan-Musik nichts zu tun. Absolut gar nichts. Ich argumentiere natürlich aber vom hohen Ross. Denn ich spiele diese Musik und habe deswegen eine völlig andere Wahrnehmung inzwischen von dieser Musik, als ich das am Anfang hatte. Und deswegen glaube ich, dass man da einfach jetzt zwei Welten sehen muss. Die Welt, die assoziativ einen Komponisten zu etwas führt, was letztendlich mit dem, was die Assoziation auslöste, gar nichts mehr zu tun hat. Und dem tatsächlichen Original, um das es geht. Ich kann Ihnen das an einer kleinen privaten Anekdote selbst deutlich machen. Als ich das erste Mal auf Bali war und ein Stück lernte namens Panyambrahman, also mein Lehrer saß neben mir, wir haben beide die gleichen Instrumente gehabt, er hat das vorgemacht, ich habe es krampfhaft versucht nachzumachen. Nach etwa 2 Wochen erklärte man mir, ich war damals sprachlich noch nicht des Balinesischen mächtig, dass am Abend eine Probe des Dorforchesters stattfindet, wo als erstes dieses Stück, was ich gerade gelernt hatte, gespielt wird. Ich war ganz begeistert, riesig drauf gefreut. Jetzt höre ich, wie das im ganzen Orchester klingt. Und die fangen an zu spielen und ich erkenne nichts, aber auch gar nichts. Und war tiefst enttäuscht, wie kann das sein? Was hat der mir beigebracht? Das ist doch Unsinn. Heute weiß ich, wo das Problem liegt. Eben genau darin, dass wenn man bei den Balinesen etwas lernt, dass man eine Art versteckte Hauptmelodie lernt, die kein Mensch spielt, die sich aber letztendlich durch das Zusammenwirken aller Stimmen mehr oder minder gestalthaft ergibt. Und das was Ähnliches fand ich tatsächlich auch in diesem Stück eben. Übrigens auch in anderen Stücken bei Ligeti, also wo man sagen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, dass plötzlich Dinge entstehen, die, man weiß gar nicht, wo sie herkommen, sie entstehen einfach durch irgendwelche psychoakustischen Phänomene. So vielleicht als erste Reaktion darauf.
Da würde ich gerne auch nochmal auf den Effekt, dass das, was man hört und das, was zurückbleibt, auseinanderfällt bei diesem Stück, ist tatsächlich sehr interessant. Diese traurige Taube, das ist irgendwie ein trauriges Stück, das kann man sagen. Es ist irgendwie weich. Es ist im Verhältnis zu anderen Stücken von. Es hat eine Weichheit, es hat eine gewisse Melancholie, sagen wir so. Und woher kommt die eigentlich? Es gibt viele von den bekannten Ligeti-Gesten. Und trotzdem ist der Effekt, der Gesamteffekt aus dem Stück, irgendwie ein anderer als den von jeder einzelnen lokalen Moment, den man hört. Es bleibt etwas anderes zurück. Das fand ich bei diesem Stück immer faszinierend. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingsstücke.
Vielleicht können wir, da wir jetzt Hubertus Interpretation noch im Ohr haben, Dieter fragen, du hast uns etwas mitgebracht. Sollen wir aus deinem Fundus, deiner echten indonesischen Werke, mal jetzt etwas hören und den Unterschied wahrnehmen?
Ja, kann ich machen. Die Frage wäre, was würdest du bevorzugen? Ich habe dir vorhin kurz zwei Sachen angespielt.
Also die weniger komplexe, ich denke, das erste wäre das ältere, ältere Konzept.
Okay.
Das ist einfacher gewesen.
Also es handelt sich hier um ein Gamelan Sabapogolingan Saipitu. Das ist ein siebentöniges Gamelan-Orchester. Zu dem siebentönigen möchte ich gleich was sagen. Wenn wir über Stimmungen in Indonesien reden, müssen Sie grundsätzlich davon ausgehen, es ist alles, aber wirklich alles, genau gegenteilig zu dem, was bei uns der Fall ist. Dann ist mir der Sache schon ziemlich näher gekommen. Und das ist immer die allgemeine Sache. Jetzt Saipitu heißt eben sieben Töne in der Skala. Das ist aber eine Materialskala. Und davon werden fünftönige Modi abgeleitet. Das heißt, also werden immer zwei Töne weggelassen. Aber es kann durchaus auch sein, ich glaube, ich habe da sogar noch ein Bildchen. Ja, das sieht man. Wenn Sie da mal schauen, da stehen hier Selisir Tembung Sunaren Baro und ganz oben Available Pitches, die sieben Töne. Selisir wäre dann die Stimmung, die 1, 2, 3, 4 bleibt weg, 5, 6 hat. Tembung wäre 4, 5, 6 und 1, 2, 3 und 7 fällt weg. Immer der tiefste Ton einer Dreitongruppe gilt als der Hauptton des Modus. Und so spielt man dann eben, jeder Modus hat einen anderen Charakter und, das ist nun wichtig, jedes Orchester hat wieder einen anderen Charakter. Dass man glaubt, das wären absolute Stimmungssysteme, sind es nicht. Es gibt zunächst mal keinen Kammerton und jedes Orchester stimmt nur in sich selbst. Das heißt, wenn ich diese Tonhöhen, wenn ich die Tonhöhen von dem Orchester, was ich Ihnen jetzt vorspiele, analysieren würde, könnte ich nur eine Analyse machen, die für dieses Orchester gültig ist und nicht für das Orchester im Nachbarort. Es ist ganz wichtig, dass man sich das einfach immer klar macht. Es gibt keine absoluten Definitionen von dem, was eine Stimmung ist. So, jetzt hören wir uns mal eine an. Ich glaube, nehmen wir mal den Lassum ist in Selisir. Und Sie werden merken, da gibt es eine Stelle, wir hören es nicht ganz an, ich mache Sie darauf aufmerksam, wo in die Fünftonskala der eine der beiden fehlenden Töne mit dazukommt. Das fällt richtig auf, also wie eine Modulation, wie ein Trugschluss bei uns fast in der westlichen Musik.
Thank you.
Deswegen so lange spielen lassen müssen, damit sie etwas vorkonditioniert werden, um dann diesen plötzlich überraschenden neuen Ton richtig als neuen Ton auch wahrzunehmen.
Ja.
Dann können wir Rock.
Also hochspannend, eine ganz, ganz sozusagen wirklich fremdartige Konzeption für uns durch den westlichen Kulturkreis geprägte Menschen. Die Sekunden, so sage ich mal für mich, sind alle anders, sie sind alle ein bisschen groß. Also was wir Badi Halbton nennen, ist hier Bayer. Es ist immer tiefer. Nun habe ich an dich, Dieter, gleich die Frage. Du hast Max Riefer mitgebracht. Du hast Instrumente, also jetzt denke ich an das Vibraphon, die ja auf unseren Halbton gestimmt sind. Wie gehst du mit dieser Diskrepanz um?
Ich sehe da keine Diskrepanz. Also ich komponiere ja keine Musik im balinesischen Stil.
Okay.
Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Allerdings gerade die Nikophone, das sind diese beiden Metallteile, die vor dem Vibraphon liegen, das sind sehr komplexe, unharmonische Klangspektren, die natürlich mit dem metallischen Klang des Gamelan ein bisschen korrelieren, das gebe ich durchaus zu. Aber für mich war das Entscheidende an der Erfahrung der Gamelan-Musik, weniger dieser Tonhöhenaspekt, weil ich den auch für sehr lokal relevant halte. Für mich war es vor allen Dingen die Art des kollektiven Zusammenspiels. Dieses mehr soziologische Komponente des Gamelan-Spiels, das hat mich bis heute sehr fasziniert. Wobei das jetzt in diesem Stück noch gar nicht so deutlich wurde, aber das war ein sehr altes, historisches Stück, wenn Sie neuere Werke hören, die sind von einer unglaublichen Komplexität und von einem Kontrastreichtum, wo man sich fragt, wie funktioniert das, wenn 27 Leute zusammenspielen, ohne Dirigenten, ohne einen improvisierten Ton. Es ist 100% alles festgelegt. Hier übrigens auch, nichts improvisiert, gar nichts. Ja.
Wenn du jetzt den Max mitgebracht hast,
ja.
Und der Max ist wahrscheinlich super virtuos und wird ein ganzes Orchester jetzt bauen, also wenn ich deine sehr komplexe, neu komponierte Musik kenne. Also du hast jetzt gesagt, das hat letzten Endes dein Werk zwar klanglich etwas zu tun, das ist verständlich von den vielen Metallophonen, die du heute mitbringst, aber es ist ein neues Konzept. Magst du, bevor Max spielt, oder sollen wir danach von Max und dir das diskutieren lassen, wie du stehst zu dem fernen Klang, in dem du etwas rausholst, aber es sozusagen in einer Antinomie mit unserer Moderne verbindest? Oder wollen wir es erstmal hören und wollt ihr dann diskutieren? Wie denkt ihr?
Auf jeden Fall erst hören, ganz klar.
Also ich höre und ich spiele aber dann
auch. Ich warne Sie jetzt gleich ein bisschen vor, es wird jetzt sehr laut teilweise. Das ist in diesem Raum mit Metallinstrumenten, es gibt manche Sachen, die darf er einfach nicht leise spielen, weil es dann anders klingt. Ja? Also bitte, ich habe nicht, wenn Sie sich denn die Ohren nachher zuhalten müssen.
Thank you.
Nur der Vollständigkeit halber, das Stück trägt den profanen Titel Snell's Beach. Es handelt sich dabei um einen kleinen Ort nördlich von Auckland in Neuseeland, wo ich in einem Ferienhaus 2 Wochen wohnen durfte am Meer. Und da habe ich dieses Stück komponiert und habe ich den Titel des Ortes als Stücktitel ausgewählt, was ich gerne immer mache, also in vielen Stücken so gemacht habe, ganz nebenbei. Ja, danke, dass Sie es ausgehalten haben. Es ist, wie gesagt...
Ach, so schlimm.
Und ja, zu dem Titel habe ich bereits was gesagt. Strukturell hat es mit balinesischer Musik in dem Sinne auch relativ wenig zu tun. Es liegt ein rhythmisches Motiv zugrunde, was in verschiedenen Dehnungen, Streckungen, Augmentationen, Diminutionen auf verschiedene Art und Weise immer wieder erscheinen. Das ist ein bestimmter harmonischer Zyklus, der drin eine Rolle spielt, und die ganz allgemeine übergeordnete Idee vom Geräuschklang zum Tonhöhenklang. Wir haben gemerkt, zunächst war es wirklich nur, waren es nur diese Mikrofone und die Becken, und dann allmählich schlich sich das Vibraphon in diese ganze Klangwelt rein, und am Schluss blieb das Vibraphon übrig. Ja. Also auch, das ist ein eher prozesshafter Vorgang, der auch für balinesische Musik sehr untypisch wäre, die eher zyklisch strukturiert ist. In neuerer Musik auch, gibt es auch anderes, klar. Und die Klanglichkeit hat natürlich sehr viel damit zu tun, das ist völlig korrekt. Auch nichts damit zu tun hat die Tatsache, dass es ein Solostück ist. Selbst wenn man glaubt, es spielen vielleicht manchmal 2 Leute, aber sie haben gesehen, es war nur eine. Und auf Bali ist also das kleinste Ensemble, das ich kenne, ja, wären zumindestens 2. Aber es gibt definitiv keine solistischen Stücke auf Bali, es gibt das nicht. Ja.
Genau, also es gibt im javanischen Gamelan gibt es maximal noch Zwischenspiele auf also Gender Grimmingan. Das sind aber dann, also das... Das sind dann trotzdem auch, letztlich ist es sehr polyphon, und also es ist letztlich keine Sololiteratur, so wie wir das uns vorstellen in unserem Sinne. Also tatsächlich in der gesamten Region kann man sagen, dass es in den lokalen Musikformen keine Sololiteratur gibt.
Ja. Wir haben die Frage. Ja, bitte.
Ja, ich habe einfach direkt die Frage, eigentlich an euch beide, aber an Max. Wie ist die Zeitgestaltung? Gibt es dort sozusagen Freiheiten, die du, Dieter, ihm gibst, insofern Zeit als Interpretationsraum, als Improvisationsmöglichkeit?
Also das Stück ist komplett ausgeschrieben, also auch die Pausen sind teilweise sehr genau ausgeschrieben. Also tatsächlich gibt es irgendwann mal zwischendrin bei einem Wechsel eine 7/16 Pause. Ich spiele das Stück schon so lange auswendig, dass es mir gar nicht mehr so ganz bewusst ist. Aber tatsächlich, da ist Dieter sehr genau mit sowas, weil das mit Proportionen zu tun hat. Allerdings in einem Raum wie diesem muss natürlich vielleicht die ein oder andere Pause etwas länger sein, nur müssen dann die Proportionen letztlich auch stimmen. Also ich kann jetzt nicht plötzlich an einer Stelle mal mir ganz viel Zeit lassen. Ich erinnere mich, wir haben das Stück gerade kurz vor Covid, tatsächlich so 2 Wochen bevor es losging, 2020 im März, in Singapur aufgenommen im Studio. Und eine Woche vorher hatte ich das noch in Bandung gespielt, Dieter war dabei, wir haben zusammen gearbeitet. Ich ging mit einem großen Selbstbewusstsein in diese Aufnahme rein und plötzlich sagt er, warte mal, aber die Viertelpause war jetzt zu kurz. Na, das musst du ein bisschen länger aushalten. Also es gibt, um das kurz zu machen, tatsächlich eigentlich keine Freiheit. Natürlich, immer wie das ist, wenn man woanders ist, muss man auch den Raum mit einbeziehen.
Dem möchte ich leise widersprechen.
Ach, ist dem so?
Natürlich, ich schreibe meine Partituren sehr präzis und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Die Spielerinnen und Spieler sollen schon wissen, dass ich eine Vorstellung davon habe, eine genaue. Nun kann man mit Improvisation arbeiten, das wäre ein ganz anderes Thema. Das kommt in meiner Musik allerdings nicht vor. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ein Interpret wirklich über dem Werk steht oder ein Ensemble über dem Werk steht und sie fangen dann an, eine eigene Phrasierung in die Musik mit reinzubringen. Prima, toll. Ja. So gibt es eben verschiedene Interpretationen und das ist ja auch unserer ganzen Musikgeschichte der Fall. Das ist übrigens in Bali auch so, also das gleiche Stück, aber dort kommt noch eine Schwierigkeit mit hinzu. Das gleiche Stück im Nachbardorf 500 Meter entfernt klingt ganz anders. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe in einem Dorf eben auch im Orchester dort gelernt und mitgespielt, ich kann nicht in das andere Orchester gehen und das gleiche Stück mitspielen, weil das Timing der Gruppe eine andere ist. Das heißt also, dieses Timing geht in einem Kollektiv, ich sage natürlich noch viel zentraler im Vordergrund stehen als bei einem einzelnen Spieler. Und das ist wiederum, da sind wir wieder bei diesem kollektiven Aspekt des Gamelan. Ich möchte es vielleicht noch so etwas variieren. Der Begriff des Kollektiven weckt bei uns immer die Assoziation, dass Individuelles keine Rolle spielt. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und das macht es für mich so spannend, dass die Balinesen sehr individuelle Menschen sind, aber im Gamelan eben so lange einfach miteinander musizieren, bis plötzlich das Kollektiv Gemeinsame dabei entsteht, ohne dass der Einzelne das Gefühl hat, er ist jetzt in Anführungszeichen vergewaltigt worden sozusagen. Das hat mich so fasziniert und deswegen habe ich mich auch bemüht, diese Musik hier in Deutschland zu spielen und auf die gleiche Art und Weise zu lehren und zu lernen. Ich habe also nie Noten ausgegeben. Und wenn jemand sich was aufgeschrieben hat, und ich habe das gesehen, habe ich den Zettel genommen und dann weggeworfen. Ja. Lieber, ja, gut.
Ja, wir haben diese beiden Spezialisten eben für diese Musik gerade hier. Haben Sie im Publikum, vielleicht um diesen Aspekt jetzt abzuschließen, Fragen an Dieter und an Max? Also dann wäre ich außerordentlich dankbar, wenn Sie sozusagen diese Lebendigkeit des Kollektivs, des Individuellen irgendwie vergrößern in diesen Raum hinein. Also stellen Sie jede Frage, die Sie nur wollen. Wir sind, also Dieter und Max sind komplett offen. Ich halte mich völlig zurück, weil ich nur das Wissen habe, wie Sie vielleicht, von diesem indonesischen Kulturkreis.
Frank Zappa ist mein großes Vorbild. Und ich habe selbst massenweise Stücke von ihm gespielt und habe ihn selber auch mal kennengelernt, als er mit Ensemble Modern zusammenarbeitete. Da war er aber schon sehr gezeichnet von Krebs. Und ganz klar, Frank Zappa hat auf mich einen vielleicht sogar noch größeren Einfluss von der Art der Rhythmik, von der Gestalthaftigkeit, der Kontrastierung ausgeübt als vielleicht die Gamelan-Musik, auf jeden Fall. Also meine drei Götter sind Maurice Ravel, Frank Zappa und Gamelan. So, das als kurzes Statement. Max, das bist du noch.
Funktioniert das Mikro wieder?
Dass Sie sagten, diese Klänge, die Sie elektronisch verzerrt kennen, werden jetzt hier plötzlich akustisch präsentiert. Also das liegt tatsächlich an diesem Instrument. Ich kann das vielleicht auch noch mal ganz kurz zeigen. Das ist kein gängiges Instrument, was Sie so bei, jetzt will man keine Werbung machen, bei einem großen Musikhaus im Internet bestellen können. Das ist ein Instrument, was ein Freund von uns entwickelt hat. Jetzt allerdings auch schon über 15 Jahre her, sicherlich 17, 18 Jahre her. Ja, das sind dann 15, dann sind wir bei 15. Also es ging darum, der liebe Dieter suchte nach einem Klang, einem Metallklang, der nicht, der keine definierte Tonhöhe hat und auch im Gegensatz zu einem Amboss irgendwie kein klares Spektrum hat, sondern er suchte ein Instrument, was ein großes Klangspektrum anbietet, Teilspektrum und so weiter. Und dieser gemeinsame Freund von uns, Domenico Melchiore, Pauker in Basel im Orchester, der sagte, ich hab da was, sein Vater ist nämlich Schlosser. Und dann fingen sie an zu experimentieren. Also Sie sehen dieses Vierkantrohr und da sind Zungen.
Kommen Sie ruhig vor, kommen Sie sich an.
Gern. Und da sind oben Zungen eingefräst. Und das kennt man bei Holzinstrumenten, Logdrums, und dann hat man diese verschiedenen Tonhöhen. Ja. Aber eben dadurch, dass diese Zungen alle miteinander verbunden sind und das immer schwingt, hat man immer dieses Grundschwingen und man verstärkt quasi Teile aus dem Spektrum. Ganz einfach formuliert. Und wenn man das mit diesem Vibraphon mischt, das, was ja im Stück passiert ist, ich spiele das nochmal ganz kurz an, dann entsteht so dieses bisschen undefinierbare, beinahe schon fast elektronisch wahrnehmbare, diese Verzerrung, diese elektronisch wahrnehmbare Verzerrung, die natürlich keine ist.
Ist sogar fast Gamelan, Schwebungen sind ja sozusagen im Zentrum dieser Klanglichkeit.
Genau. Dafür ist dieser Raum wieder hervorragend jetzt,
ja,
weil die Mischung sehr gut zustande kommt.
Ja, ihr Lieben, sollen wir einmal, da wir jetzt etwas gehört haben von präziser Interpretation, präziser Notation, reinspringen in die Welt der Möglichkeiten, Dinge sozusagen unscharf zu sehen. Hubertus, dann muss ich dir jetzt das Mikrofon mal eben geben, bevor du die Partota von mir spielst.
Ja, da fände ich auch noch, würde ich gerne noch eine Sache zu sagen, weil so, wir sind hier in Deutschland vielleicht eher geneigt, dass Gamelan in irgendeiner Weise improvisiert sei zu glauben. Und auf der anderen Seite hat man immer gehört, japanische Musik, ganz strenge Überlieferung, da wird gar nichts improvisiert. Nicht? Eine von den interessanteren Erfahrungen, da musste ich allerdings schon ziemlich lange in Japan sein, ist zu erfahren, dass in japanischer Musik Improvisation eine Rolle spielt. Im Kabuki gibt es dafür ganz mundane Gründe. Der Hauptsänger hat am Abend zu viel gesoffen und kommt mit seiner Stimme nicht so hoch. Dann wird alles eine Oktave tiefer gemacht. Ist wirklich so. War früher in Japan häufiger als heute. Improvisatorische Elemente in der japanischen Musik sind zurückgegangen, seit die Noten aufgeschrieben worden sind. Auch interessant. Wir hatten uns vorhin ein bisschen über Notation und die Tricks von Notation und auch das Interessante, die Schönheit von handgeschriebenen Noten und so weiter und so fort unterhalten. Das spielt aber im Manfred-Stück auch eine Rolle. Ich hatte mal ein furchtbar zerfleddertes Exemplar, was über 20 Jahre ungefähr so aussieht wie ein 200 Jahre altes Kochbuch, hatten wir auch schon rausgefunden, weil die Handschrift sehr, sehr expressiv ist. Und ich möchte es nie mit einer Sibelius oder Finale gesetzten Partitur spielen. Aber das Verhältnis von Improvisation und Komposition kann sehr vertrackt sein. Wenn Sie sich mit der Stilistik, was ich jetzt in Japan studiert habe, die Yuta Sokyoku, ein bisschen auskennen, dann werden Sie mitbekommen, dass es einige Interpreten gibt, die sehr, sehr idiosynkratische Versionen von Stücken an Stellen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Es gibt von dem Stück Sangetsu eine alte Aufnahme von einem ganz großen Shakuhachi-Spieler. Und er spielt dieses Stück mit der Shakuhachi. Er schafft da Klangfarben, die wirklich das Thema des Stückes, Vergänglichkeit, es ist ein Trauergesang, in einen Shakuhachi-Klang umwandeln. Das kann man nicht mehr notieren. Das geht wirklich voll von der Seele, von der Emotion des Stückes aus. Es ist ein vollkommen brüchiger, untypischer Shakuhachi-Klang. Man hat das Gefühl, der Ton könnte jeden Moment kaputt gehen. Und solche Phänomene finden Sie in japanischer Musik erstaunlicherweise relativ häufig. Eine Individualität, dann ist zwar die Linie vorgegeben, das Tempo ist nicht vorgeschrieben. Sie können beliebig schneller oder langsamer werden. Rhythmische Feinheiten sind möglich, es sind Verzierungen im Gesang möglich, die alle, ich würde sagen, es geht über die Freiheiten, die man in vieler europäischer Musik hat, hinaus. Es geht nicht über die Freiheiten hinaus, die man vielleicht bei Corelli oder, darüber wäre dann zu diskutieren, bei einer Klaviersonate bei Mozart hat. Aber es geht über die Freiheiten hinaus, die man bei Beethoven hat.
Das Interessante, Hubertus, ist, dass du ja, glaube ich, erst 1985 in die Klassik kamst. Kann das sein? Wir hatten zu der Zeit bei Ligeti noch nicht japanische Musik wirklich studiert. Das brachte dann deine spätere Frau Marie Takano rüber. Das hast du dann auch sehr intensiv studiert. In dem Stück, was du jetzt gleich interpretieren wirst, wird es aber um eine Freiheit von einer anderen Ecke der Welt gehen, vom Jazz orientiert, vielleicht über einen sehr speziellen Komponisten, den Ligeti sehr mochte, der hieß Nankaro, der so präzis, muss ich jetzt auch sagen, komponiert hat in Verhältnissen wie 1 zu Wurzel 2 in zwei verschiedenen metrischen Schichten, dass wir keinen gemeinsamen Nenner mehr finden und für uns wirkt deswegen diese Musik dann wie improvisiert. Da kommt etwas über Ligeti zu uns, du bist ja sein Schüler gewesen, ich auch, nämlich diese sozusagen Unauflöslichkeit des Herangehens des Hörers an solch eine Musik. Ist das komponiert, ist das genau, ist das metrisch oder ist das frei fließend in sehr, sehr komplexen Wellen? Hubertus, wir haben uns ja damals um 1985, als ich dieses Stück komponiert habe, sehr intensiv mit fraktaler Geometrie auseinandergesetzt, mit diesen Bildern, die Sie vielleicht manchmal noch im Kopf haben. Ich tauche hinein in etwas Unendliches, da taucht wieder die Ursprungsgestalt wieder auf, das Apfelmännchen. So hat ja dann die normale Menschheit diese Gestalt des errechneten Fraktalgebildes genannt. Also da kommen Dinge zustande, die in mein Werk, in mein Stück Partota heißt der Teil und das Ganze, geflossen sind. Da ist der ganze Heisenberg drin, der hat ein Buch geschrieben, der Teil und das Ganze, über sein Konzept der Mikrophysik. Und wir waren, Hubertus, von so verschiedenen Quellen irgendwo genähert worden damals. Uns weg tatsächlich von dem präzisen Notat zu wenden, hin in eine noch notierte Welt, die aber Freiheiten hat.
Ja, da könnte man eben auch fragen, was bringt die Notation rüber? Ne? Ist das eine Suggestion? Man kann ja auch Dinge suggestieren, die man eigentlich nicht durch die üblichen Mittel der Notation, Tonhöhe, exakte rhythmische Notation nahelegen kann, beziehungsweise 1 zu Wurzel 2, das wäre für einen lebendigen Interpreten irgendwie nicht so richtig zu machen. Aber wenn man ein paar Stücke von Herrn Carroll kennt und dann steht da, spiele im Stil von Herrn Carroll, da hat man eine gewisse Vorstellung von der Rhythmik, die gefordert wird. Und dann ist möglicherweise eine ungefähre Notation sogar besser als eine korrekte, als eine ganz exakte, weil dabei dann auch vielleicht ein Teil von der Emotion kaputt gehen kann. Und zwar deswegen frage ich mich die ganze Zeit, was drückt Notation eigentlich aus? Und wo dieses Spektrum zwischen Notation und Improvisation ist tatsächlich sehr, sehr weit.
Die Notation drückt nach meiner Auffassung als sich nichts aus, sondern die Notation ist der Versuch, etwas aufzuschreiben, was Interpreten dann interpretieren. Das heißt, sie erwecken die Notation zu Leben. Meine Idealvorstellung wäre immer, dass ich es gar nicht notieren muss. Aber soll ich
aber
tun?
Ich weiß es nicht, Notation drückt nichts aus. Es gibt auch diese berühmte Stelle in der Opus 110 von Beethoven. Mhm. Und zwar kein Mensch richtig weiß, wie es gespielt werden soll. Ja. Aber die Stelle drückt was aus, die Notation drückt was aus. Auf eine sehr, sehr merkwürdige Weise drückt sie was aus. Oder denken wir an bestimmte Sachen bei Schumann, wo spezielle Notationseigentümlichkeiten irgendwie vom Interpreten was erzwingen, was ganz Spezielles.
Ja, okay, in die Richtung meine ich es ja, dass die Notation das auslöst beim Interpreten. Aber das Notat selbst ist für mich zunächst mal amorph. Mhm. Ja.
Trotzdem ist es da. Und jetzt sehe ich, Hubertus, es wird eigentlich für dich immer dunkler dort. Reicht dir die Beleuchtung? Wir können jetzt sicher nicht umbauen. Es ist wirklich extrem dunkel an der Stelle. Wir haben auch keinen Scheinwerfer, den wir da hochdrehen
es ist okay.
könnten. Es ist okay. Du kennst das Stück praktisch auswendig. Du hast es so oft gespielt. Aber es ist eben notiert. Mhm. Es bringt aber die Freiheit der Unmöglichkeit, so muss ich mal sagen.
Da muss ich noch sagen, das wäre zum Beispiel ein Stück, was ich gerade deswegen, weil es, sagen wir mal, ein ganz bisschen in die Richtung von einer gelenkten Improvisation geht, aber sehr viel detaillierter, als man normalerweise das verstehen würde, nie auswendig spielen würden wollen.
Ja,
du musst merkwürdigerweise. Also eine legitime Etüde auswendig zu spielen, da habe ich schon öfters mal mit geliebäugelt. Und die siebte, wenn ich einen guten Tag habe, dann läuft sie, ohne dass ich auf die Noten schaue. Ne?
Das war Galamborong. Ja. Ne?
Aber hier bei diesem Stück, ich würde es eigentlich immer lieber mit Noten spielen.
Du hast eine Chance, dass Frau Janssen schafft es tatsächlich zu improvisieren mit dem Licht und dich zu beleuchten. Ich blätter um. Ja, ja.
möchte noch eine Kleinigkeit sagen zur Sache Improvisation. Teilweise ist das ja auch eine Übertreibung. Teilweise hat Manfred mir einfach Probleme, die ein anständiger Komponist irgendwie rechnend lösen würde, zur eigenständigen improvisatorischen Lösung beauftragt. Also beispielsweise drei Stimmen, die erkennbar in unterschiedlichen Tempi notiert sind, aber ohne Taktstriche und ohne genau gezählt. Und ich soll jetzt nun überlegen, wie diese drei Stimmen zusammenkommen. Das kann man auch Improvisation nennen. Ja? Also nein, ich mache das jetzt ein bisschen als Joke, weil es ist nicht klar, was zwischen Improvisation und Komponieren alles passieren kann und wo die Denktätigkeit liegt und wie man jemanden führt. Ich meine, es ist genau die ideale Sache gewesen für mich. Mich spricht es sehr an, über diese Frage während des Spielens nachzudenken. Ja? Manche Leute fühlen sich vielleicht von einem präzisen Notentext, was weiß ich, Extremfall, sowas wie Brian Ferneyhough, ne, genau, sehr angesprochen. Andere Leute fühlen sich eher davon angesprochen, wenn sie eine schwierige Aufgabe beim Spielen, zum Beispiel, was weiß ich, nicht, ein kontinuierliches Crescendo über 10 Minuten oder so etwas. Es gibt ja auch Leute, die solche Aufgaben stellen. Das ist auch richtig grausam schwer, auf eine ganz andere Weise. Hubertus. Man wird auch unterschiedliche Weise beschäftigt. Und es gibt halt zum Glück Musiker in allen möglichen Geschmacksrichtungen.
Hubertus, ich kann dir etwas verraten. Ich habe nie gedacht, dass das Stück spielbar ist. Ich habe eine Aufnahme gemacht bei uns zu Hause. Ich habe mich selbst gedoppelt. Also ich habe einen Teil des Stückes gespielt, aufgenommen, über Kopfhörer gehört und den nächsten Teil dazu gespielt, sagen wir ungefähr im halben Tempo von Hubertus. Und das habe ich dann in die Ligeti-Klasse gebracht. Ligeti hat etwas Merkwürdiges gesagt am Ende, nachdem er das gehört hat. Er hat gesagt, wer mag das? Er mochte das, obwohl es fast nur die Hälfte des Tempos war. Ich habe vorhin schon gesagt, das war in der Zeit gebaut, als Ligeti auch seine ersten 6 Etüden konzipierte. Und ich muss sagen, vieles davon ist durch die Diskussion mit Ligeti bei ihm klar, er ist vielfach gespielt, bei mir auch mit reingeflossen. Also für mich ist es fast ein Porträt einer großen Diskussion über mindestens 3 Jahre mit George Ligeti. Das ist bei mir so drin bis heute, die Erinnerung.
Und meine ketzerische Entgegnung darauf wäre, gibt es ein Musikstück, das nicht irgendwie in diesem Sinne auch Niederschlag einer Diskussion ist? Ne? Ich finde, da genauso wie man über diese Frage Improvisation, Komposition nachdenken kann und dann weiß man, schaut mal ins Ballett, wie hat Pina Bausch eigentlich mit ihren Leuten gearbeitet und genau den emotionalen Ausdruck, das ist ja vielleicht nicht im Detail so festgelegt, aber emotional ist es präziser als die meisten klassischen Ballette. Und was hat Miles Davis gemacht, wenn er von seinen Musikern was Bestimmtes haben wollte? Er hat ihnen gesagt, so, heute machen wir eine Aufnahme, die Stücke kriegt ihr 10 Minuten vorher oder so. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie man Leute lenkt. Zu ganz bestimmten Resultaten. Ne? Und ich glaube, darüber wissen wir zum Beispiel relativ wenig. Es ist eine von den vielen Fragen, die man erst beantworten kann, wenn man Tausende von Experimenten gemacht hat. Und da, um mal den großen Bogen wieder zu spannen, da wird es so spannend, darüber nachzudenken, was machen denn andere Kulturen?
Ich habe eine Frage an Dieter, bevor wir vielleicht wieder zu einer kleinen Diskussion kommen. Dieter, gibt es bei dir sozusagen Bilder jenseits der Musik, die du zusammen mit dem Werk, das du baust, transportierst? Also als kleinen Anstoß jetzt zu dem Stück, was wir eben von mir gehört haben, kann ich sagen, ich habe sehr viele Bilder reingebaut. Da ist der Glöckner von Notre Dame, da hat man diesen großen Film gesehen. Dann ist Rachmaninow, das ist ein bisschen der Anfang, diese großen, fetten Akkorde. Mein Vater spielte sehr gerne Rachmaninow bei uns zu Hause am Klavier.
Also
es gibt bei mir Assoziationen an Menschen, an Bildern, am Ende zum Beispiel, das heißt, das Stück, dieses Lied heißt Lais Negra, das ist von hinten gelesen Arc en Ciel. Das ist später ein Etüde von Ligeti geworden. Lais Negra ist eigentlich ein Todeslied. Und also ja. Achso, die Spinne. Ja, das, die habe ich sogar gemalt. Die Tarantel. Ja. Und das ist für mich Ligeti. Ja. Ja. Also Ligeti war so ein hochnervöser Mensch, Sie kennen vielleicht etliche Musiker von ihm, so ein Dichter, so ein schreiender Mensch. Und diese Tarantel, er war für mich fast wie von der Tarantel dauernd gestochen, wenn er diese überschnelle Musik konzipiert hat. Also ist auch ein Porträt von Ligeti von mir in diesem Stück drin. Ja. Ja, Partota, Pars Pro Toto kennen wir, der Teil steht für das Ganze, mein Weltbild. Und jetzt komme ich gleich zu meiner Frage an Dieter. Es ist wie mein Weltbild, die kleinsten Dinge im Mikrokosmos, im Leben, die Zelle, explodiert in etwas Riesiges und da entstehen solche absurden Gestalten wie der Mensch. Da entsteht aber auch irgendwo eine Milchstraße oder ein schwarzes Loch. Und alles hängt zusammen. Wenn wir uns das vorstellen, dass aus der tiefsten Vergangenheit von 13,8 Milliarden Jahren von heute alles zusammenhängt, die kleinsten Dinge, die Quarks, wie es so schön heißt, bei James Joyce, hängen zusammen mit uns und mit allem. Und jetzt meine Frage an Dieter, das ist sozusagen mein Konzept, wenn ich Musik schreibe. Ich schaufel so viele Bilder hinein. Wie sieht es bei dir aus?
Das tue ich partiell auch, aber ich filtere sie dann für mich, um eine gewisse Kongruenz in einem Stück zu erzielen. Und jetzt aber was ganz Wichtiges, ich würde nie ein Wort drüber verlieren.
Ein Geheimnis lässt du das.
Das ist, sein. Ich halte sowas, das ist völlig in Ordnung, was du für dein Konzept gesagt hast. Für mich ging das nicht, weil ich also großen Wert darauf lege, dass die persönlichen Assoziationen, die ich mit den Dingen habe, dass die persönlich bleiben. Ich erwarte aber von mir, dass diese persönliche Komponente etwas Transpersönliches hat. Das heißt, dass also Hörerinnen und Hörer selbst etwas daraus, Bilder daraus erleben können. Das ist mir wichtig. Das müssen aber nicht meine sein. Deswegen erzähle ich grundsätzlich nicht irgendjemand, auch den Interpreten nicht, was für Bilder ich damit assoziiere. Das ist mir ganz wichtig. Da stehe ich dazu. Also ich finde das andere genauso legitim und gut, aber ich denke eben genau umgekehrt in der Hinsicht. Aber die Gemeinsamkeit besteht darin, dass auch ich mit solchen Bildern oder vielleicht sogar noch mehr mit Energiezuständen, das ist vielleicht sogar der Begriff, der dann noch mehr zutrifft, mit Energiezuständen arbeitet. Manchmal wird es ein bisschen bei Bezeichnungen innerhalb der Partitur deutlich, dass ich schreibe, sehr morbid spielen oder...
Das passiert.
Aber auf einer sehr abstrakten, allgemeinen Ebene, ohne dass ich es jetzt konkretisieren würde. Ja. Bei dir, ich habe eine ganz andere Assoziation ganz nebenbei gehabt. Für mich war das so Musikgeschichte in 15 Minuten zusammen gepfercht. Also diese Masse an Assoziationen, die du auslöst in dem Moment, ist natürlich wahnsinnig spannend. Und man richtet sich auf eine Sache ein und plötzlich ist man schon wieder in einem anderen Raum, in einem anderen musikalischen Raum. Das finde ich eigentlich ganz spannend an der Sache. Und da wäre noch eine Gegenfrage von mir, die ein bisschen auch ihn betrifft. Ich weiß ja, dass Fernie Howe der Teufel in der Ligeti-Klasse war.
Lieblingsfeind.
Ja, der Lieblingsfeind. Aber es hat natürlich sehr viel auch von dieser Überforderung des Interpreten, wie Fernie Howe ja auch
in der Vordergrund. Sehr verwandt, ja.
Wie siehst du das selbst? War das ein Aspekt, der dich bewegt hat dabei?
Ja, also das ist sehr spannend. Wir müssten jetzt den anderen Interpreten jetzt nochmal fragen, Max. Also Ligeti hatte Lieblingsfeinde. Das war auf der einen Seite gar nicht mal so sehr Brian Ferneyhough aus der Ecke von Freiburg, wo du ja herkommst. Auch übrigens mein Lehrer als Assistent von Klaus Huber, einem Schweizer Lehrer. Sondern das war Helmut Lachenmann, weil er Musik belud mit Politik. Also Ligeti ist auf deiner Seite, würde ich mal sagen. Weil wenn wir Ligeti zum Beispiel fragten, das Requiem, da haben wir die 44, glaube ich, getrennt notierten Menschenstimmen im Chor. Ist das nicht ein Bild des Holocaust und der Menschen, die verbrannt und ermordet worden sind? Nein, darüber spreche ich nicht. Das war die Haltung von George Ligeti.
Und da hätte ich dann nochmal diese interessante Frage, man kann platt assoziieren. Und das ist natürlich das, was man eigentlich so als Komponist vielleicht besser nicht machen will. Ne? Aber man kann ja irgendwie die Assoziationen, die letzten Endes ja sowieso dann doch irgendwie im Ungefähren bleiben, die nie so ganz fest an der Musik zu kleben scheinen, auf zwei verschiedene Arten und Weisen in der Ambivalenz belassen. Das eine ist, indem man sich zurückhält, indem man nichts drüber sagt. Und das andere, und da wären wir wieder schon bei meiner Lieblingsparallele Japan, bei der Überfrachtung, weil das ist ein typisches Charakteristikum für bestimmte japanische Texte, die sind so mit Assoziationen und Anspielungen überfrachtet, dass sie da aus einem Fünfzeiler, sie können 2000 Seiten Kommentar schreiben.
Hubertus, das ist, darf ich mal, ne? Den Max eben fragen. Also das ist so spannend, Überfrachtung. Max, an dich die Frage, wenn du spielst, spielst du einen Notentext, du bist ein Mensch, du bist kein Roboter. Lebst du mit Assoziationen, wie memorierst du? Du hast auswendig gespielt, es gibt keine Noten. Wie baust du, wie ist dein Verhältnis als Mensch zu dem Werk, das du spielst?
Also ich würde, Dieter, deine freche Bemerkung gerne mal laut hören jetzt zu Hubertus, zum Thema ich und auswendig. Ja. Ach so, ich dachte jetzt gerne was Freches. Wir kennen uns sehr lange und sehr gut. Also das muss man auch dazu sagen. Tatsächlich habe ich das schon 1000 Mal gespielt. Also vielleicht 100 Mal, aber tatsächlich sehr, sehr oft. Ich arbeite nicht so sehr mit konkreten Bildern. Also wenn ich mich so einer Partitur nähere, dann übt man das erstmal. Jetzt mal, das ist natürlich auch ein komplexer Vorgang und üben kann sehr vielschichtig sein, aber letztlich ist für mich persönlich, wenn ich spiele, etwas ganz entscheidend, und zwar, dass ich es verkörperliche. Und das ist was anderes als auswendig spielen. Ich glaube, beim Schlagzeug macht das gerade so viel Sinn. Sie haben ja gesehen, ich muss da sehr oft Schlägel wechseln. Was übrigens, das steht tatsächlich gar nicht in der Partitur, dass man die Schlägel so oft wechseln soll. Da macht Dieter tatsächlich keine genauen Angaben. Weil das letztlich ein Problem ist, was der Spieler, die Spielerin lösen muss. Und ich habe mich jetzt dann an dieser einen Stelle für diese sehr, sehr virtuose Fassung entschieden, immer wieder die Schlägel hin und her zu wechseln. Das habe ich aber bei der Premiere des Stücks gar nicht machen können.
Ich würde sagen, wir haben über die Jahre eigentlich gerade, genau, was die Schlägel angeht, also 20 Wechsel Minimum.
Genau, ja, genau.
Und es kam immer wieder aus einer bestimmten Situation heraus, einem bestimmten Raum, einer bestimmten Problematik. Du bist vielleicht hängen geblieben an etwas. Genau. Versuchen wir es doch mal so oder versuchen wir es doch mal so. Das würde ich auch immer empfehlen, dass man als Komponist bei der Schlagzeugnotation zwar einen Vorschlag macht, aber lieber beschreibt, wie der Klang sein soll. Und dann kann der Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin aus dem ganzen Konvolut, was sie ja in einem Koffer immer mit sich tragen, dann heraussuchen, was nun passend ist. Und es kann sein, dass hier drin etwas passend ist, was zum Beispiel in der Elbphilharmonie überhaupt nicht passend wäre und umgekehrt.
Genau. Also ich habe tatsächlich heute gar nicht so viel dabei, weil ich mittlerweile für das Stück, weil ich es schon so oft gespielt habe und ich würde sagen mittlerweile verkörperlicht habe, tatsächlich so meine Schlägel jetzt habe, so wie die Geiger ihren Bogen und so weiter. Aber das ist tatsächlich das, wie ich solche durchaus auch komplexe Musik lerne. Und ich finde ganz ehrlich, dass das viel zu selten passiert, weil man, wenn man so im Betrieb ist sozusagen, dann lernt man neue Stücke, die werden aufgeführt. Das gilt nicht nur für Solo, gilt auch für Ensemble. Und dann hat man drei Proben und dann muss es laufen, dann gibt es ein Konzert und im Bestfall wird ein neues Stück vielleicht noch zwei, dreimal aufgeführt nach der Uraufführung. Und das ist natürlich wieder, um auch den Bogen zum Beginn zu spannen, im Gamelan, also gerade wenn man sich balinesisches Gamelan anschaut, das funktioniert nur durch diese Verkörperlichung, durch dieses ständige Wiederholen, ständige Reflektieren, machen. Und ich glaube, das ist auch, vielleicht bin ich da ein bisschen extrem, aber ich glaube, das ist auch letztlich der einzige Weg, wie man Musik tatsächlich überzeugend spielen kann. So.
Ja, sollen wir zum Abschluss des Abends, Frau Janssen, vielleicht noch eine letzte sozusagen Großrunde des Gesprächs jetzt starten? Darf ich Ihnen das Mikro übergeben? Also da sind jetzt eigentlich zwei sehr gegensätzliche Haltungen heute entstanden, nur noch zum Anstoßen vielleicht. Da ist diese sozusagen Körperlichkeit eines an sich einer Abstraktion auf einer bestimmten Ebene oder Nicht-Figuration. Auf der anderen Seite, wenn ich an mein Stück denke, ist da gar keine Abstraktion oder Nicht-Figuration, sondern alles ist bezogen auf auch nicht musikalisch mögliche Denkweisen. Obwohl, Hubertus, wenn du spielst, ist es auch ein körperlicher Vorgang und ich nehme an, du übst es sehr genau. Ist das sozusagen ein kleiner Anstoß vielleicht für Sie, zwischen den Welten mal Fragen zu stellen? Ja.
Also erstmal bin ich ganz glücklich, dass ich durch so ein kleines Schlüsselloch, mehr, glaube ich, ist das nicht, ein Blick in diese andere Welt der Musik getan habe. Was mich sehr fasziniert hat, war Ihr Ausdruck, dass Sie gesagt haben, die Notation, das ist erstmal nur amorph und es lebt eigentlich dadurch, dass es gespielt wird. Ich habe immer dieses Dorfbild vor Augen, was Sie uns erzählt haben. Wir haben uns das vorhin vorgespielt, nicht hier, sondern die haben es so gehört und haben gesagt, es klingt völlig anders, wenn es im anderen Dorf gespielt wird. Wie lange hat es denn gebraucht, bis das eine Dorf, das, was Sie komponiert haben, es gespielt hat?
Da muss ich zunächst korrigieren, es sind keine Stücke von mir, die dort gespielt worden sind, sondern es waren Stücke von balinesischen Komponisten.
Eben durcheinander gebracht.
Ja, ja, aber das ändert nichts am Problem. Ja. Wie lange brauchen Balinesen, um ein Stück einzustudieren? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich kann es in einem Fall ein bisschen genau sagen, denn ich hatte einmal einen balinesischen Studenten in Indonesien, als ich dort Gastdozent war an einer Universität. Und die Idee des Studiengangs, es war ein Masterstudiengang, war, dass die Studierenden dann zurück in ihre Dörfer in der Regel gehen dürfen und dort mit ihren einheimischen Musikern ihr Abschlussprogramm aufführen und komponieren sollen. Und die Jury musste dann rumreisen in ganz Indonesien. Es waren 8 Studenten in diesem Studiengang. Tolle Idee, finde ich. Fand das großartig und habe deswegen auch mich da sehr engagiert. Und dann habe ich also erlebt, wie dieser Balinese ein hochanspruchsvolles Programm komponiert hat. Wirklich sehr einerseits auf der Tradition basierend, andererseits von einem Maß an Komplexität, wie bis zu diesem Zeitpunkt meines Erachtens noch nicht oder noch ganz wenig auf Bali der Fall war. Und das Dorforchester war ganz begeistert mit dabei und es hat etwa ein halbes Jahr gedauert, bis sie ein einstündiges Programm konzertreif einstudiert hatten. Und man muss dazu wissen, dass das keine Profimusiker waren, sondern das waren zum Großteil Reisbauern, 2 Schullehrer, einer, der einen Dorfladen hatte, ja. Und nur der Komponist selbst, der war Dozent an der Kunstakademie in der Hauptstadt.
Ich habe noch eine zusätzliche Frage. Ja, Sie haben ja gesagt, im anderen Dorf klingt es völlig anders. Ich gehe davon aus, dass der Komponist es aber sofort erkennt, obwohl es in 3 anderen Dörfern anders gespielt wird, dass es sein komponiert.
Ja, natürlich.
Ja,
ja, ja, klar.
Und würden Sie es auch erkennen inzwischen?
Ja.
Okay, vielen Dank. Ich bewundere Sie rückhaltlos.
Aber das hat einige Jahre gedauert, bis ich soweit war. Ja? Das ist wie mit einer fremden Sprache. Sie hören, wenn ich jetzt Klaus Ayer Sekarang Mulai Berbicara Bahasa Indonesia ini kedengaran seperti ada improvisasi vokal saja, kan? So, das hab, ich habe jetzt in Indonesisch zu Ihnen gesprochen. Das klingt für Sie wie ein irres Kauderwelsch. Und so genau geht es mir mit einer fremden Musik. So geht es übrigens auch mit alter Musik, finde ich. Ich glaube, wir haben, was das Verstehen von Musik angeht, ob es nun in einer anderen Kultur oder vor 400 Jahren waren, es ist von der Rezeption her genau das gleiche Problem, sage ich jetzt. Also wenn ich Arsubtilio, du hast das ja in deinem Buch auch erwähnt, wenn ich mir Arsubtilio anhöre, ist es für mich zunächst faszinierend, aber völlig fremd. Ich verstehe es nicht. Oder verstehst du die Misapprolationum von Ockeghem, wenn du sie hörst? Verstehst du sie?
Verstehe ich eine Fuge von Bach? Man hört ein Thema, man hört die Antwort, man hört dann aber an irgendeinem Punkt auf einem dritten Weg. Ja. Bach nimmt uns weg zu etwas anderem und das Thema ist gar nicht mehr nötig. Das ist nur ein allererster kleiner Anlass. Wir gehen einfach woanders hin. Ja. Haben wir noch eine kleine Frage im Publikum? Eine große Frage, Hubertus.
Ich meine, es gibt auch in der Musik das die Verstehensschwierigkeit und ich unterschätze die gar nicht, aber es gibt auch, wie soll man sagen, Musik, also das klassische Zeichenproblem mit Musik, mit dem man das vielleicht erklären könnte, ist ja das, dass man Sprache übersetzen kann, aber Musik nicht übersetzen kann. Musik lässt sich nicht restlos vom Zeichen von ihrem Zeichen abtrennen, die Semantik vom Zeichen, die ist damit irgendwie ein bisschen verklebt. Und dieses Verklebtheit ist wahrscheinlich der Punkt, warum wir irgendwie durch Musik selbst lernen können, Musik zu verstehen, was bei Sprache eigentlich eher nicht der Fall ist. Man kann die Misapprolationen 50 Mal hören und versteht sie dann besser. Aber wenn ich jetzt, Dieter, deinen indonesischen Satz 50 Mal hören würde, dann würde ich außer dem Wort Improvisation immer noch nichts verstehen.
Vokal auch, das Fremdwörter. Wir haben noch zwei Fragen.
Ich habe noch eine zweite Frage, gerade jetzt zu dem eben gehörten Stück von Herrn Starnke. Und zwar bin ich durch einen anderen Auftritt in der Legitimwoche in der Hochschule für Musik und Theater auf die Frage von Ligetis Abwendung von gewohnten Tonalitäten gestoßen. Und da würde mich einerseits konkret interessieren, bei dem zuletzt gehörten Stück, spielte das da eine Rolle? War das eine andere sozusagen Diatonik, auf den Begriff bin ich gestoßen, die Ligeti oft im Auge hatte? Oder war das noch eine andere Tonalität? Kann man das einem Laien erklären?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also Hubertus hat sehr schön rausgearbeitet, jetzt ganz bestimmte Schichten, die du bei einer anderen Interpretation vielleicht nicht so sehr rausholst. Es gibt mitunter Melodien, da habe ich sogar, glaube ich, dazu geschrieben, an Chopin denken. Also so etwas gibt es. Melodien, die mir sehr am Herzen gelegen haben damals. Da gibt es auch ein Boogie, weil ich mit meinen Klavierschülern damals, ich lebte als Klavierlehrer, immer wieder Boogies gespielt habe. Die Kinder mochten gerne Boogie. Und das war auch die Brücke eigentlich zu diesem US-amerikanischen Player-Piano-Komponisten Conlon Nancarrow. Darüber habe ich eigentlich noch gar nichts erzählt. Conlon Nancarrow hat so schnelle Musik konzipiert, die nicht von Spielern, von Menschen überhaupt interpretierbar sind, sondern er hat zum Teil zwei mechanisch spielende Klaviere dann mit so damals Papierrollen versehen, gestochen mit kleinen Punkten und so konnte er seine sehr schnelle Musik konzipieren. Ligeti hat übrigens einmal gesagt, das ist der größte Komponist des 20. Jahrhunderts und das will schon etwas sagen, weil er lange Jahre Stravinsky ganz, ganz, ganz hoch geschätzt hat. Aber man darf Ligeti auch nicht wirklich alles glauben. Frau Janssen, wir haben da auf der von mir aus rechten Seite noch eine Frage gehabt. Ah, dann müsstest du. Dann Hubertus, weil wir aufgezeichnet werden, lieber mit Mikro.
Vielleicht noch mal einen kleinen hörbaren Punkt zur Tonalität, zur neuen Tonalität. Ja, Das eine, das ist tatsächlich ziemlich direkt von Nankero. Nankero hatte eine Angewohnheit, drei Klänge atonal zu benutzen. Das war für uns damals schon ganz interessant, dass tonale Klänge nicht automatisch tonale Musik bedeuten. Wir hätten natürlich auch beispielsweise von Pink Floyd Astronomy Domine hören können, wo es einen ähnlichen Effekt gibt. Also man kann drei Klänge völlig kontratonal verbauen.
Das ist jetzt Renaissance?
Nein, das wäre jetzt generell Ligeti-Diskussion. Wir hatten Nankero. Wir haben es auch in der Renaissance. Ligeti hat auch damit gearbeitet, in der vierten Etüde.
Ja, quasi Tonalität verschoben eigentlich. Ja.
Und dann hat Manfred in der Partota eine spezielle, ich glaube, ganz leicht von altgriechischer Musik beeinflusste Farbe reingeführt. Das ist sozusagen, als würde ein ganz leicht verdorbenes B-Dur so angelegt, dass eine hineingefügte H-Moll-Pentatonik sozusagen diese Verderbnis des B-Molls umkippen kann da und dass es eine zweite Perspektive kriegt.
Also diese Chance haben wir mit Noten, weil jede Note kann ein Grundton sein. Oder kann auch die neapolitanische zweite Stufe sein und kann dauernd umgedeutet werden. Und das war eigentlich der Weg, den ich hier beschritten habe. Das haben wir diskutiert mit Ligeti. Wieder tonal zu werden eigentlich, Hubertus, ne?
Tonal, aber mit der Perspektive, dass wir eigentlich der Begriff tonal ein völlig bescheuerter Begriff ist. Wir haben darunter Sachen zusammengefasst, die nicht passen. Wir könnten heute, nachdem das Ganze auch mal durchdiskutiert ist, uns die Frage stellen, ist Schütztonal, ist Fauré-tonal, besonders der späte Fauré, ist Debussy-tonal, also eigentlich gar nicht mehr, ne? Es ist was anderes. Ne? Und was bedeutet überhaupt Tonalität? Es gibt bei Mozart zwei, drei total fiese Stellen, die fast alle Leute für Bartok halten.
Also ne? G-Moll-Sinfonie, eine späte.
Nee, ich denke vor allem an die späte F-Dur-Klaviersonate.
Auch da der späte Stelle, Mozart ist unglaublich. Ne? Ja.
Und, aber ist er. Er konnte das machen, weil er auf bestimmte Patterns in seiner Zeit zurückgegriffen hat. Und diese Patterns, daran erkennt man, dass er ein Kind seiner Zeit war.
Hubertus, können wir mal Frau Jans noch mal das Mikrofon geben für den Herrn Ganz von mir aus rechts? Denn der hatte noch eine Frage. Ja, endlich hat Hubertus geantwortet, ne? Ja.
Da verzeihen Sie, ich muss noch einmal ganz naiv fragen zu Bali. Zwei Dörfer. Zwei völlig verschieden klingende Stücke und es wird vom Komponisten als dasselbe erkannt. Also ich sage nicht das Gleiche, sondern als dasselbe. Und wie ist dieses, was der Komponist nun erkennt, vorzustellen? Wir stellen uns jetzt drei verschiedene Partituren vor. Von unserem.
Die Partitur ist im Prinzip gleich. Aber wenn Sie die Interpretation von Sviatoslav Richter, das ist wohl temperierten Klaviers, hören, und die von Glenn Gould, haben Sie auch den Eindruck, es sind zwei verschiedene Welten, die da aufeinandertreffen. Das heißt, wir haben auch in unserer Musik bei dem gleichen Notentext oft sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen. Auf Bali kommt jetzt noch mit hinzu, dass die, sagen wir mal, die rhythmische Struktur im Prinzip die gleiche bleibt, formal bleibt alles genau gleich, aber die Tonalität, die Modalität ist eben anders, weil die Stimmung von jedem Orchester zu jedem Orchester differiert. Das heißt also, es kann sein, dass das Stück plötzlich viel weicher klingt aufgrund der Stimmung, dass das Instrumentarium hat, im Gegensatz zu dem anderen, was eine härtere Stimmung hat, dann klingt es eben härter. Aber die formale und die rhythmische Struktur ist immer die gleiche. So etwa. Ich könnte es Ihnen jetzt vorführen an ein paar Stücken, aber dann sitzen wir noch bis Mitternacht hier. Das wäre vielleicht ein bisschen unpassend.
Wollen wir Sie noch ein letztes Mal einladen zu ein, zwei Fragen oder Kommentaren? Dann gerne.
Ja, vorhin auch davon, dass er politisch abstinent war. Mich hätte jetzt interessiert, wie er zu Luigi Nono stand, den er ja in Darmstadt auf den Ferienkursen getroffen hat.
Ja, klar. Luigi Nono, oh, da gibt es eine sehr spannende Geschichte, weil er ja auch eine, sagen wir mal, politisch orientierte Musik geschrieben hat. La Fabrica Illuminata, also auch sehr humanistisch orientiert, weil er wollte für die allgemeine, nicht gebildete Schicht der Arbeiter auch eine mögliche Musik machen. Es gibt die Geschichte mit George Ligeti und ihm. Ligeti besuchte ihn in Venedig, da wohnte Luigi Nono, und sie gingen zusammen in ein Restaurant, und das war ein kommunistisches Restaurant, und da waren Plakate an der Wand, unter anderem war da ein Plakat, Ungarn ist befreit. Also wir müssen denken, dass Ligeti, der aus Ungarn stammt, 56 geflohen war. Und dann sieht er dort das kommunistische sozusagen Manifest, endlich ist Ungarn kommunistisch und befreit von den Faschisten. Das war ja die Idee. Ligeti konnte in diesem Restaurant nichts speisen. Also so die Geschichte Luigi Nono Ligeti, ja. Noch eine allerletzte Frage vielleicht, bevor wir auch endlich zum Speisen gehen, denn wir haben, ihr beiden habt vor allem so kräftig gearbeitet. Oder sind wir jetzt sozusagen gefüllt mit Gedanken und Fragen? Dann würde ich mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Publikum, und bei euch beiden, Max, mein Lieber, und Hubertus und Dieter, fürs Kommen. Du hattest die weiteste Reise, Lübeck ist nicht ganz so weit. Und wir haben Glück gehabt, dass die Bahn heute wirklich gefahren ist. Wir haben gedacht, dass Dieter... Ja, ja.